Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich die, die alle persönlich jetzt hier sind, aber begrüßen möchte ich auch alle, die sich später die Audioaufnahme von unserem heutigen Sonntagstreff anhören. Auch an euch ein herzliches Willkommen zu diesem Sonntagstreff. Schön, dass ihr euch bei dem wunderschönen Tag, aber jetzt dann doch bei der extremen Kälte auf den Weg gemacht habt. Das ist wirklich, wirklich klasse. Begrüßen möchte ich auch den Uli, der mit mir heute Abend den Text auslesen wird. An dich schon mal ein Dankeschön, auch an den Chrissy für die musikalische Begleitung. Und bedanken möchte ich auch mich schon bei der Simone fürs Kinderprogramm nachher und beim Tobias. Tobias ist neu in unserem neuen Plus-Team. Klasse, dass du dabei bist, finde ich super. Darf ich mal klatschen. Schön, dass du die Aufgabe mit übernimmst. Und Tobias wird nachher mit den neuen Pluslern in ihr Programm gehen. Auch schon mal danke an Laura, die wird uns nachher hier das Kids-Programm im Saal mit uns durchführen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen jetzt. Und an dich, Bernd, für die Folie. Ist auch wichtig. Okay, wir sind heute Abend noch beim Paulus, nach wie vor an seinem Brief an seinen Schüler Timotheus. Und wir befinden uns heute in den Schlussversen. Also wir schließen heute das Kapitel 1. Timotheusbrief ab. Und im heutigen Text fasst der Paulus nochmal alles Wichtige zusammen und erklärt dem Timotheus einfach mal, wo er steht und wo er ist. Er macht so eine richtige Standortbestimmung mit ihm. Und heute geht es auch ums liebe Geld, unserem Reichtum beziehungsweise unserem Umgang damit und um den Umgang mit unseren Mitmenschen. Das sind alles irdische Themen, aber wichtige Themen und immerhin dreht sich ja so einiges in unserem Leben darum und wie sagt man so schön, ohne Geld geht gar nichts, aber für viele geht es nicht um Reichtum, für viele geht es um existenzielles Überleben auch in unserer Welt und die Frage ist aber trotzdem, was steht in unserem Mittelpunkt und was macht uns wirklich reich? Aber zu diesem spannenden Thema gleich mehr und mal sehen, was hier der Paulus als guten Ratschlag und Zusammenfassung an den Timotheus so zum Schluss seines Briefes dann noch schreibt. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch den Wochenspruch lesen. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. So steht es in Lukas 12, der Vers 35. Was so viel bedeutet wie, seid bereit für die Wiederkunft von Jesus Christus. Und so auch jetzt das Anliegen heute Abend. Seid bereit für Gottes Wort. Und bevor wir jetzt gleich gemeinsam singen, zum Singen würde ich Sie bitten, die Masken aufzuziehen. Dann können Sie gerne mitsingen. Bevor wir das aber tun, wir singen das erste Lied, Herr, wir sind zu dir gekommen, im Roten Liederbuch, die 884, wird aber der Uli noch mit uns beten.
Ja, Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, ich möchte einfach danken, dass du jetzt hier bist. Dass wir das wissen dürfen, dass wir das glauben dürfen, dass du redest durch dein Wort in unsere ganz persönliche Situation rein. Du siehst in der Zeit, in der wir leben, mit den vielen unterschiedlichen Herausforderungen. Danke, Herr, dass wir Orientierung haben durch dein Wort und dass du durch deinen Geist uns einfach auch zeigst, was dran ist. Segne uns jetzt diesen Abend. Sei du gegenwärtig, rede du zu uns. Amen.
Oh, so jetzt. Hallo. In unserem heutigen Bibeltext geht es ja davon, dass wir großzügig sind, dass wir dankbar sind für das, was wir haben und dass wir mit dem, was wir haben, auch gut umgehen und dass wir auch teilen. Und das bedeutet nicht, dass wir alles, was wir haben, unsere ganzen Spielsachen, unser ganzes Essen hergeben sollen, bis wir gar nichts mehr haben, sondern dass wir uns auch in der Schule und im Kindergarten oder auf dem Spielplatz oder in der Gemeinde umgucken. Wem kann ich denn was Gutes tun, wenn ich dem was von meinem abgibt. Zum Beispiel, mein Nachbar hat keinen Stift dabei und ich habe 5 rote Stifte, dann kann ich dem was abgeben. Oder ich habe 3 Mandarinen und jemand hat sein Vesper vergessen und ich gebe ihm ein Stückchen von meinem Vesper ab. Und jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Ja, kannst gerne nach vorne kommen. Und alle Kinder sollen mal an ihrem Platz aufstehen. So, genau. Ich habe hier eine Packung Schokolade und ich schenke dir die jetzt. Und was machst du jetzt damit? Behältst du das alles für dich? Oder was würde Jesus sagen? Würdest du vielleicht lieber allen mit denen teilen? Und Vielleicht kriegst du es hin, dass du die Schokolade so aufteilst, erstmal an die Kinder, dass du was davon hast, aber auch alle anderen Kinder auch. Also kannst du einfach losgehen und dann jedem mal so viel geben, dass du noch was hast, aber auch alle anderen Kinder. Genau. Wie viel hast du denn jetzt noch übrig? 8. Und jetzt kannst du dir überlegen, kannst du alles für dich haben, weil du hast ja schon was abgegeben. Wenn du willst, ich sehe hier schon hungrige Erwachsenengesichter, die hätten auch, genau, die Katrin und die haben auch, aber ansonsten hast du es sehr gut gemacht. Ich danke dir, dass du geteilt hast. Und der Paulus sagt auch, das, was wir teilen, schmeckt noch viel besser oder macht uns noch viel, viel glücklicher, wie wenn wir alles das für uns behalten, anstatt es mit den anderen, die vielleicht weniger zu haben, zu teilen.
Ja, danke schön, Laura. Nächstes Mal müssen wir echt mehr Schokolade mitbringen, glaube ich. Ja, wir singen jetzt ein Kinderlied noch zusammen von der Folie. Alles, was ich habe, und die Simone macht sich schon startklar. Dankeschön. Ja, du darfst gleich hier bleiben. Ja. So, jetzt gehen die Kinder mit der Simone ins Kinderprogramm und alle 9 plus mit dem Tobias nach oben. Euch eine wunderschöne und gesegnete Zeit. Bis gleich wieder. Ja, wie schon am Anfang erwähnt, sind wir jetzt am Schluss vom Timotheus, ersten Timotheusbrief, an dem Brief von Paulus an seinen Schüler Timotheus. Es sind eigentlich die Verse 11 bis 21 dran, aber ich werde heute ein bisschen mehr lesen. Ich starte ab Vers 3 schon. Es hängt damit zusammen, dass der heutige Text sich einfach mit dem vorherigen verlinkt und sich darauf beruft. Und um es einfach besser zu verstehen, lesen wir den ganzen Text. Und der Paulus ermahnt hier oder unterstreicht, wie ich schon gesagt habe, einfach nochmal fast alles nochmal zusammen, was er so geschrieben hat. Und weist ihm einfach darauf hin, was wirklich wichtig in dem Leben für den Timotheus ist und für die Menschen, die er spricht. Und ich kann jetzt schon sagen, das dürfen wir heute Abend auch so genau 1:1 annehmen. Aber ich lese jetzt den Text. Wer sich nicht an die heilsamen Worte unseres Herrn Jesus Christus hält und die Lehre unseres Glaubens in den Wind schlägt, der nimmt nur sich selbst wichtig, weiß aber überhaupt nichts. Solche Leute sind aufgeblasen und zetteln spitzfindige Auseinandersetzungen und fruchtlose Streitgespräche an. So entstehen Neid, Zank, böses Gerede und gemeine Verdächtigungen. Ja, diese Leute sind wie von einer Seuche befallen. Ständig sind sie in Streitereien verwickelt. Ihr ganzes Denken ist verdreht und verkehrt. Von der Wahrheit haben sie sich so weit entfernt, dass sie den Glauben an Jesus Christus missbrauchen, um sich zu bereichern. Es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen wir Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels? Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen? Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Umgang und ins Verderben. Denn alles Böse erwächst aus Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallend und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Du aber, mein lieber Timotheus, gehörst Gott und dienst ihm. Deshalb meide all diese Dinge. Bemühe dich vielmehr mit aller Kraft darum, das Richtige zu tun, Gott zu dienen, ihm zu vertrauen und deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Begegne ihnen mit Geduld und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erringe so das ewige Leben. Dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Vor Gott, der alles Leben gibt, und vor Jesus Christus, der gegenüber Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis über sich abgelegt hat, ermahne ich dich nun eindringlich. Führe deinen Auftrag so vorbildlich aus, dass niemand dir etwas Schlechtes nachsagen kann, bis unser Herr Jesus Christus kommt. Die Zeit dafür bestimmt Gott selbst, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er allein ist unsterblich, er lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Ihm allein gebühre Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Lieber Timotheus, bewahre sorgfältig, was Gott dir anvertraut hat. Halte dich fern von allem gottlosen Geschwätz und dem Gerede von Leuten, die eine angeblich so neue Erkenntnis verkünden und damit der rettenden Botschaft widersprechen. Manche sind schon vom Glauben abgekommen, weil sie sich darauf eingelassen haben. Gottes Gnade sei mit euch. Jetzt darfst du, Uli.
Ja, ein ganz praktischer Text. Dieses letzte Kapitel im ersten Timotheusbrief. Paulus schreibt ja diesen Brief an Timotheus, seinen jungen Mitarbeiter, der zu dieser Zeit in Ephesus ist und dort die Gemeinde leitet. Und wir haben es gehört in den vergangenen Kapiteln, es geht um Irrlehren, es geht Verhältnis zur Regierung, es geht um das Verhalten im Gottesdienst, um die Gemeindeleitung, um Diakonie, Umgang mit Witwen war letztes Mal ein Riesenthema. Und nun in diesem sechsten Kapitel, in den ersten zwei Versen, die wir jetzt nicht gelesen haben, geht's um Sklaven. Und dann jetzt, in dem, was wir gehört haben, die zwei Themen, Irrlehre, falsche Lehre und der Umgang mit Reichtum und Besitz. Vielleicht, auch wenn wir es jetzt nicht gelesen haben, die Sklaven. Paulus schreibt hier kurz und bündig und ich denke, das, was er hier schreibt, das könnte man für alle Dienstverhältnisse, die heute so sind, Sklaven gibt es ja in diesem Sinne nicht mehr, nehmen. Er schreibt nämlich, Sklaven, die nichtchristlichen Herren dienen müssen, sollen diesen mit aller schuldigen Achtung begegnen. Sie sollen niemand Anlass geben, schlecht über Gott und unsere Lehre zu reden. Und wenn ein Sklave einen Christen zum Herrn hat, darf er ihn deshalb nicht weniger achten, weil er sein Bruder ist. Niemand Anlass geben, schlecht über Gott und unsere Lehre zu reden. Knackiger Satz, so ganz kurz, so soll's gehen. Ich denke, das ist eine Herausforderung, egal wo man ist, egal was man tut, hier das zu machen. Aber ich denke, darum geht es in unserem Leben, durch das, was wir tun, ob das jetzt hier vorne stehen ist oder sonst wo an der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder in der Familie, dass wir auf Jesus hinweisen. Ja, und dann Irrlehre, falsche Lehre. Ich lese nochmal den dritten Vers. Wenn jemand etwas anderes lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus und die allgemeine christliche Lehre hält, dann ist er aufgeblasen und versteht's nicht. Er hat einen krankhaften Hang zu spitzfindigen Untersuchungen und Wortgefechten. Daraus entstehen Neid und Streit, Beleidigungen, böse Verdächtigungen und fortwährend Zank. Falsche Lehre, was ist das? Paulus definiert sie ja ein Stück weit. Es geht darum, um das, was in den Evangelien steht, das, was damals bekannt war von Jesus Christus, was die Apostel weitergegeben haben. Das war das, was gültig war, diese Berichte. Und ich denke, wir können heute sagen, wir haben die ganze Bibel und für uns gilt einfach auch die ganze Bibel als das, was der Maßstab ist, als das, was gültig ist. Die ganze Bibel, nicht nur irgendwelche einzelnen Stellen, die man herauspickt. Und letztlich geht's immer, was sagt die Bibel zu Jesus, unserem Heiland und Erlöser. Und das ist der Maßstab und da geht nichts drüber und da geht auch nichts drunter. Das gilt. Und Paulus sagt es hier relativ deutlich, irgendwelche zusätzlichen Offenbarungen, irgendwelche speziellen Lehren oder ein Mehr, dass man mehr hat wie das, was in der Bibel steht oder ja, dass man einfach besser wird durch irgendetwas anderes noch, was man dazu tut, das gibt es nicht. Und genauso wenig, dass man Dinge sagt, ach, die kann man so nicht mehr sehen, die lassen wir einfach weg, die brauchen wir nicht mehr. In Vers 20 nimmt Paulus das nochmal auf und sagt, Timotheus, bewahre unverfälscht, was dir anvertraut worden ist. Hab nichts zu schaffen mit dem gottlosen Geschwätz dieser Leute und den fragwürdigen Behauptungen, die sie im Namen einer fälschlich sogenannten Erkenntnis aufstellen. Es geht immer darum, an Gottes Wort zu prüfen, an der Bibel zu prüfen. In einer anderen Übersetzung heißt sogar für Timotheus, meide diese Menschen. Es bringt nichts, kommst nicht weiter. Ich denke, sicherlich kann Gott auch individuell zu jedem Einzelnen reden, vielleicht auch mal durch einen Traum. Aber letztlich geht es darum, dass man es an der Bibel prüft. Und letztlich ist das nicht Lehre, sondern das ist etwas, was dann auch für einen Einzelnen hilfreich sein kann, wertvoll sein kann. Der nächste Punkt, Reichtum, Besitz, um den es hier geht. Reichtum, Besitz, ich lese Vers 6 nochmal. Es geht darum, dass man sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Und dann schreibt er weiter, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen? An was hängen wir unser Herz? An etwas, was offensichtlich so wenig Bestand hat? Ja, macht man, gell? Irgendwie ist das in einem drin. Nichts können wir mitnehmen. Jesus geht in der Bergpredigt auch darauf ein, er erzählt von den Spatzen und den Gräsern und sagt, guckt sie doch an, wie gut es denen geht. Die sammeln nicht, die raffen nicht irgendwas zusammen. Gott sorgt für sie. Woran hängt mein Herz? Ich glaube, eine Frage, die sich jeder Einzelne stellen muss, ob das jetzt hier der Reichtum ist oder andere Dinge. Ich habe heute einen Satz gehört, der hat mir irgendwie gefallen in einer Predigt im Fernsehen. Wir erreichen keine zweiten Dinge, wenn wir sie an die erste Stelle stellen. Wenn wir zweite Dinge an die erste Stelle stellen, erreichen wir nichts, sondern dann verlieren wir alles. Und ich denke, der Reichtum ist so etwas, was nicht an die erste Stelle gehört, sondern an die zweite Stelle. Es ist etwas Vergängliches. Jesus erzählt vom Rost und den Motten, die das Geld fressen. Sehr bildlich, wenn wir an unsere Münzen denken, an unser Papiergeld. Es geht um Ewiges, es geht ums Reich Gottes, es geht um Schätze im Himmel. Und es geht darum, dass wir Kinder Gottes sind. In Vers 9 bringt er nochmal einen anderen Aspekt, den ich ganz interessant finde. Er schreibt, die unbedingt reich werden wollen. geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Reich werden wollen, oder man könnte auch sagen, reicher werden wollen. Das trifft in unserer Kultur, in unserem Deutschland vielleicht eher dazu. Er sagt, das ist immer eine Versuchung. Das ist eine Versuchung, weil man Dinge einsetzt, die vielleicht unrecht sind, weil man ganz schnell falsche Prioritäten setzt, weil es schädliche Wünsche sein können, die das Leben dann bestimmen, anstatt dem Eigentlichen. In Vers 10 nochmal ein Thema zum Besitz. Da spricht er von Geldgier oder in anderen Übersetzungen von Geiz. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind. Wurzeln alles Bösen. Wer im Garten arbeitet, weiß, dass es solche Wurzeln gibt. Da gibt's Unkraut und das ist so verwurzelt, dass man das schier nicht rauskriegt. Und ich denke, das zeigt irgendwo, was so heißt, was Geldgier, was Geiz in einem Leben machen kann. Es kommt immer überall wieder hoch. Das kriegt man nicht in den Griff, weil es einfach irgendwo verwurzelt ist und da ist. Paulus will hier dem Timotheus klar machen, das ist nicht gut. Wurzel allen Bösen, die muss raus, die Wurzel, auch wenn es manchmal aufwendig ist, diese Wurzeln auszugraben. Und dann nochmal ein Thema um das Reichsein, um den Besitz. Wir hatten jetzt schon diese zwei Dinge. Einmal diese Sache, dass man reich werden will. Dann war es die Sache, dass man Reichtum und Besitz, dann sein Herz dranhängen, reich werden wollen, die Geldgier. Und jetzt schreibt Paulus, ich habe meine Zettel durcheinander gebracht, Entschuldigung, in Vers 17, ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind. Zähle ich mal alle dazu, die hier sind. Wir in Deutschland, wenn wir ein Haus haben, wenn wir ein Fahrrad haben, gehören zu den 10% reichsten Menschen auf dieser Erde. Ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind. Und dann sagt er weiter, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Die reich sind, offensichtlich nichts Schlechtes. Und trotzdem auch hier gilt's aufzupassen, nicht überheblich zu sein, kein Vertrauen auf dieses Unsichere setzen. Wenn man so Bankenwerbung und Versicherungswerbung hört, dann geht's immer um Vertrauen und um Sicherheit. Eigentlich eine Lüge, wenn wir es hier sehen. Das ist das, was einfach gar nicht sicher ist, was einfach gar kein Vertrauen letztlich dient. Aber er sagt auch, wir dürfen uns daran freuen und es genießen. Dankbar genießen, was Gott uns schenkt. Mir geht so bei dem Tischgebet immer, alle gute Gabe, alles was wir haben, kommt der Gott von dir, wir danken dir dafür. Er schenkt es uns, wir dürfen es genießen. Und dann sagt er, Paulus noch, aber ein Geschenk ist immer auch eine Aufgabe. Sie sollen nämlich, also genießen haben wir gehabt und sich daran freuen, sie sollen nämlich Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Wenn sie an guten Taten reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft. Freigebig, gerne teilen. Und ich glaube, hier kann man versuchen, dieses Geheimnis zu ergründen. Da, wo man gerne gibt, da, wo man freiwillig gibt, da lässt sich Gott nicht etwas schenken, sondern schenkt er auch zurück. Er sagt sie mal im Alten Testament, wenn ihr den Zehnten mir gebt, prüft mich, ich werde euch vielfältig zurückgeben. Reich sein, reich werden wollen, Geldgier, viele Themen, die hier angesprochen werden. Ich denke auch klare Worte von Paulus, die er hier im Timotheus weitergibt. Und dann schreibt er an den Timotheus noch, du aber gehörst Gott. Egal was andere tun, egal was andere denken, du aber gehörst Gott. Deshalb fliehe vor allem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte am ewigen Leben fest. Erfülle den Auftrag, der dir gegeben ist. Sei zuverlässig, dass dich kein Tadel trifft und bleibe treu darin. Bewahre unverfälscht das, was dir anvertraut ist. Du aber gehörst Gott. Jage nach, kämpfe, halte fest, bleibe treu, bewahre, meide. Das ist jetzt was Aktives, glaube ich. Das ist nicht nur was, was einfach so passiert im Kopf. Da muss es auch passieren. Aber dann ist es was ganz Aktives, was hier Paulus dem Timotheus sagt. Aktiv sein, Entscheidungen zu treffen, handeln. Handel mit Jesus, der die Kraft gibt, der die Frucht gibt, um das dann auch zu tun. Du aber gehörst Gott. Das gilt nicht nur Timotheus. Das gilt mir und das gilt euch. Und ich denke, wenn wir das wissen, wenn wir das einfach auch für uns nehmen, dann denke ich, fällt es uns auch leichter, hier einfach mit Gott zu leben, seine Gaben zu genießen, aber auch die Verantwortung zu tragen für das, was er uns schenkt. Du aber gehörst Gott. Und dann schließt dieses ganze Buch sozusagen ab mit einem ganz kurzen Satz. Die Gnade sei mit euch. Ganz unverhofft, Paulus schließt nicht wie manchmal sonst mit langen Grüßen, sondern hier einfach die Gnade sei mit euch. Ein Schlusswort, kurz und knackig, kurz und bündig. Und ich denke, es ist alles gesagt. Das genügt auch. Das genügt, wenn wir das wissen für unser Leben, dass Gottes Gnade, Gottes Liebe jeden Tag mit uns geht, dass sie bei mir ist, dass sie bei dir ist, bei euch ist. Die Gnade sei mit euch. Ich find's faszinierend, wie Paulus diesen Brief so beendet. Da steckt eigentlich alles drin. Und doch dürfen wir es jeden Tag auch so ganz praktisch buchstabieren, wie er es hier dem Timotheus buchstabiert, zum Thema Irrlehre, zum Thema Reichtum und so weiter, was wir schon die letzten Wochen gehört haben. Amen.
Vielen Dank, Uli. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Stille vor dir, mein Vater, im Roten Liederbuch, die 880. Ja, Uli, vielen Dank für die Worte. Ich würde jetzt auch ganz gern nochmal mit meinen Worten den Text zusammenfassen und einfach euch gerne mitteilen, was mir in dem Text noch auch zusätzlich oder generell wichtig geworden ist. Wie eingangs schon gesagt, Paulus schließt im letzten Abschnitt mit seinem Brief ab an Timotheus und mit einer Standortbestimmung für den Timotheus. Bei allem Gesagten, bei allen Hinweisen, Ratschlägen, Ermahnungen unterstreicht Paulus noch einmal ganz genau, wer Timotheus ist und wo er steht. So lesen wir in Vers 11, du, mein lieber Timotheus, gehörst Gott und dienst ihm. Er sagt ihm klar, dass er zu Gott gehört, sprich ein Kind Gottes ist. Er sagt ihm auch, dass er dem Vater vertrauen soll und diesem nachfolgen soll und auf dem Weg bleiben soll. Und er sagt auch, bei aller Umtriebigkeit seiner Mitmenschen soll diesen ebenfalls mit Liebe, Geduld und Freundlichkeit begegnen, denn auch sie sind Kinder Gottes. Und wie der Uli das schon gesagt hat, diese Standortbestimmung ist nicht nur für Timotheus gedacht. Diese Standortbedingung gilt für uns alle, wie wir hier sind und für alle Menschen letztendlich da draußen. Und dieser Brief oder dieser Abschluss könnte auch direkt an uns gerichtet sein. Wenn wir also unseren Standort kennen, kennen wir dann auch unser Ziel und haben wir dann dieses immer fest im Blick? Suchen wir den richtigen Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Und was ist überhaupt das richtige Ziel und der richtige Weg? Ich denke, wir Christen kennen unser Ziel im Leben und auch vor allem über das Leben hinaus. Aber heißt das automatisch, dass wir immer für dieses Ziel leben und uns auf dem richtigen Weg befinden? Ich glaube, das ist nicht immer so einfach und es gelingt uns auch nicht immer. Und wie sieht das mit unseren Mitmenschen aus? Sollen wir diesen, wenn sie auf dem falschen Weg sind, sollen wir sie darauf hinweisen? Sollen wir was dazu ihnen sagen? Ich glaube, den Punkt können wir mit einem klaren Ja beantworten. Und Paulus unterschreibt zum Schluss auch nochmal wirklich, um was es im Leben geht und wen wir unbedingt in unseren Mittelpunkt stellen wollen. Und ich möchte das nicht als Fazit, sondern gleich zu Beginn bringen. Der Mittelpunkt ist Jesus Christus und seinen und somit auch unseren Vater, unseren Herrn. In dieser Welt ist es nicht immer so einfach. Und Paulus spricht, wir haben es gerade vom Uli auch gehört, in dem Text auch von materiellem Reichtum. Und dass wir uns nichts darauf einbilden sollen, denn wir sind mit ohne was auf die Welt gekommen und wir werden auch wieder mit ohne was von dieser Welt gehen. Wir können nichts, was wir angehäuft haben, können wir mitnehmen. Aber dieses Geld und dieser Reichtum hat so einen wahnsinnig großen Stellenwert in unserer Welt. Man kann manchmal meinen, alles dreht sich darum. Ich kann es jetzt sagen, die Kinder sind alle schon in ihren Programmen. Ich meine das jetzt nicht ganz ernst, was ich sage, aber es geht ja schon im Kindesalter darum. Wir haben es alle gehört. Lerne fleißig, bleib fokussiert, damit du später mal einen tollen Job hast und viel Geld verdienst. Ich glaube, der ein oder andere hat diesen Spruch schon mal gehört. Also ich habe ihn auch schon gehört. Und andere geht es mit diesem Reichtum zu langsam. Die sagen, nee, das ist mit dem Arbeiten, bis ich da reich werde, das wird ja nichts. Also werden sie kriminell und klauen sich die Sachen einfach zusammen oder brechen am besten gleich in eine Bank ein. Hauptsache, die Kohle kommt. Und andere wissen wiederum nicht, wie sie das Essen für ihre Familien bezahlen sollen und fühlen sich von der Gesellschaft nicht dazugehörig. Sie fühlen sich ausgestoßen, sie fühlen sich minderwertig, ausgegrenzt. Ich gehöre nicht dazu, weil ich habe nicht die richtigen Turnschuhe im Sportunterricht an oder was auch immer. Schon verrückt, wie das alles unser Leben hier auf der Welt beeinflusst. Und dabei dürfen wir doch alle auf das gleiche Ziel hoffen. Aber Reichtum, und wir haben es auch gehört, ist materielles, ist auch nichts Verwerfliches. Wir sollen arbeiten, wir sollen für unseren Unterhalt sorgen, wir sollen einkaufen, unsere Steuern bezahlen, damit das System, in dem wir leben, letztendlich auch funktionieren kann. Und dagegen hat Gott auch nichts einzuwenden. Jeder soll seine Talente, wie er sie bekommen hat, seine Gaben in die Gemeinschaft gewinnbringend für alle einbringen. Er ist eher sauer, wenn wir diese nicht nutzen und sie verkümmern lassen. Denken wir allein an das Gleichnis von Jesus vom anvertrauten Talenten. Wir lesen das in Matthäus 25 und Lukas 19, wo ein reicher Mann auf Reisen geht und seinen Angestellten, seinen Dienern jedem einen Sackel Geld gibt und sagt, macht das Beste daraus, mal schauen, was ihr gemacht habt. Einer hat gar nichts gemacht, der hat es vergraben, hat es wieder rausgeholt und da hast du dein Geld wieder. Und mit dem war er am meisten sauer, weil er nichts damit gemacht hat. Also Gott möchte schon, dass wir unsere Aufgaben und Geschäften hier in der Welt nachgehen, aber immer mit Verstand und immer mit großer Verantwortung. Vor allem sollen wir uns nichts darauf einbilden und uns über andere stellen, wenn wir zum Beispiel ein besseres Händchen wie andere fürs Geschäft haben. Andererseits sollen wir aber auch nicht neidisch und argwöhnisch sein, wenn anderen es besser gelingt. Das Geld soll uns dienen und nicht wir dem Geld. Und vor allem sollen wir das Streben nach Macht und Reichtum nicht über Jesus und Gott stellen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, was Paulus hier sagen möchte. Und wir sollen dem rechten Weg folgen und danach auch handeln. Und Gott und Jesus, die wollen uns unser Begleiter sein. Die wollen uns letztendlich hier führen. Und wenn wir mal vom Weg abgekommen sind, ist das nicht schlimm. Er wird uns immer wieder versuchen, wenn wir wollen, auf den richtigen Weg zu bringen. Und ich könnte jetzt unzählige Beispiele bringen, die Medien sind ja voll davon, wo Menschen ihre Macht und ihren Reichtum missbrauchen. Aber ich möchte das Gegenteil tun. Ich möchte wirklich das Gegenteil tun. Es gibt nämlich auch unzählige positive Beispiele. Und ich möchte nur einfach mal zwei Bekannte, weil sie halt, ich sag mal, populär sind oder bekannte Menschen sind, habe ich die beiden ausgewählt. Nehmen wir mal Bill Gates, einer der reichsten Menschen auf dieser Welt. Mit seiner Softwarefirma Microsoft hat er uns das meistgenutzte Betriebssystem für Computer auf dieser Welt gegeben, wodurch er unter anderem zum Multimilliardär geworden ist. Ich meine, mittlerweile ist er der Bezos der Nummer 1 von Amazon, aber Bill Gates war einige Jahre die Nummer 1 als Multimilliardär. Ich denke, viele kennen ihn vielleicht daher. Er steht aber auch noch für was anderes. Bill Gates ist einer der am meisten sozial engagiertesten Menschen dieser Welt. Die amerikanische Handelskammer hat ihn sogar in Berlin für sein Engagement bzw. seinen Kampf gegen Armut und Krankheit ausgezeichnet. Ich lese euch mal vor, ich habe das echt aktuell, das ist rausgenommen, wobei die Bill and Melinda, seine Frau, Gates Foundation, ist die größte Privatstiftung der Welt. Mit einem Stammkapital von rund 30 Milliarden Dollar und Projekten für jährlich rund 4 Milliarden Dollar ist sie größer als die Internationale Komitee des Roten Kreuzes und die Weltgesundheitsorganisation. Und damit beweist Bill Gates, dass es doch möglich ist, wirtschaftlich zu handeln und dabei Gutes zu tun. Er gibt von dem, was er erwirtschaftet hat, dem Allgemeinwohl wieder was zurück und versucht, sein Geld für einen guten Zweck zu nutzen und einzusetzen. Ich frage mich, wissen das diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die meinen, er hat uns nicht nur ein Computervirus, sondern auch den Corona geschickt. Also das muss man sich mal vorstellen. Das andere Beispiel kommt aus unserem Land. Die Fußballfans unter euch kennen ihn, den Dietmar Hopp. Dietmar Hopp ist bekannt, ist einer der Mitbegründer der Softwarefirma SAP, also auch ein Betriebssystem für Unternehmen. Und er ist auch als Eigentümer des Fußballvereins Hoffenheim bekannt. Ebenfalls ist er auch Milliardär. Und leider unter vielen Fußballfans, ihr habt es letztes Jahr gesehen, ein Feindbild dafür, wie Geld durch den Fußball regiert. Also wirklich schlimme Schmährufe hat er bekommen in den Fußballstadien und allem drum und dran. Aber was viele vielleicht nicht wissen, er ist auch einer der meist sozial engagiertesten Menschen in unserem Land. Auch er gibt wieder vieles zurück. So hat er 1995 eine Stiftung gegründet, die Dietmar Hopp-Stiftung, gegründet, um die Umsetzung gemeinnütziger Projekte zu ermöglichen. Die Stiftung fordert Projekte in den vier Bereichen Sport, Medizin, Soziales und Bildung. Das Stiftungsvermögen besteht aus SAP-Aktien, die Dietmar Hopp aus seinem privaten Besitz eingebracht hat. Seit ihrer Begründung hat die Stiftung, die zu den größten Privatstiftungen Europas zählt, rund 800 Millionen Euro, Stand letztes Jahr Dezember, für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet. Und unter anderem ist er zum Beispiel auch Hauptanteilseigner der Tübinger biomedizinischen Unternehmens CuraVac. Das haben vielleicht einige von euch in der Presse auch gelesen, welches mit Hochdruck an einem Impfstoff gegen Corona arbeitet. Und kein geringerer als Donald Trump, unser noch amtierender Präsident in Amerika, wollte diese Firma Anfang im Frühjahr des Jahres, Anfang der Pandemie, für 1 Milliarde Dollar kaufen. Und Dietmar Hopp hat abgelehnt. Ich weiß nicht, ob das den Menschen als Fußball-Hooligans oder anderen bewusst ist, die diese Schmähplakate aufgehängt haben. Aber auch er beweist, dass Reichtum und Erfolg verpflichtet und er gibt dem Gemeinwohl wieder was zurück. Leider liest man und hört man in den Medien immer nur die gegenteilige Sache und nicht diese Geschichten. Und das macht mir so großen Mut und auch hier könnte ich unzählige Beispiele aufzählen. Große wie kleine, es müssen nicht immer nur die großen Themen sein und die großen Milliarden oder Millionen. Jesus und sein Vater zeigen uns, wie wir leben sollen. Und wir sollen den Ratschlägen und den Weisungen und den Empfehlungen dürfen wir gerne folgen und sollen das auch. Aber wir dürfen uns manchmal auch, weil er wirkt auch schon im Menschen, unsere Mitmenschen als Vorbild nehmen. Also mich begeistert das, wenn einer so viel besitzt, heißt es nicht automatisch, dass er dann auch viel geben kann. Er macht es wirklich und engagiert ja nicht nur Geld, er engagiert auch viel Zeit. Denn in der Welt läuft nicht alles verkehrt und auch nicht alles schlecht. Das wollte ich heute Abend auch mal so mitnehmen. Und auch wenn wir nicht alle Milliardäre wie Bill Gates und Dietmar Hopp sind, zumindest weiß ich davon nichts, dürfen wir ihnen nachfolgen. Mit den Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben. Zeit für Menschen haben, ein offenes Ohr, ein offenes Herz. Es muss nicht immer Geld sein. Kleine Sach- und Geldspenden. Das, was unser Geldbeutel halt gerade mal so hergibt. Den Bleistift, den Laura erwähnt hat, den Kugelschreiber. Die Mandarine, die ich teilen kann in der Schule. Und sind gerne in die Gemeindearbeit und Tätigkeiten mit einbringen, mit unseren geschenkten Talenten, wie es viele unter uns auch schon tun. Das ist auch gut so. Aber wir sollen uns auch mit unseren Talenten in die Wirtschaft, Bildung und unser normales gesellschaftliches Leben einbringen. Auch das ist in Ordnung. Was wichtig ist, aber immer mit gesundem Ehrgeiz, mit Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Mit dem Ziel vor Augen, ein ewiges Leben mit Jesus und unserem Vater am Ende unseres Lebens zu haben. Das ist es, was uns am Ende der Tage auch schon so richtig reich macht und auch heute schon so richtig reich macht. Liebe Gemeinde, das möchte ich Ihnen heute mitgeben. Wir sind durch ein gemeinsames Leben heute schon mit Jesus und seinem Vater die reichsten Menschen dieser Welt. Ob wir arm sind oder reich sind, wir sind mit Jesus und seinem Vater die reichsten Menschen dieser Welt. Und auch da möchte ich uns alle auffordern, lasst uns auch von diesem Reichtum was ab- und weitergeben. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, heute wollen wir dir unseren besonderen Dank sagen, welcher uns alle und nicht nur einen persönlich betrifft. Wir wollen dir danken, dass wir in unserem Land seit über 75 Jahren in Frieden leben dürfen und es keinen Krieg mehr gab. Wir danken dir, dass wir unseren Glauben frei und unbeschwert ausüben dürfen und dazu eine Meinungsfreiheit und einen funktionierenden Sozialstaat haben. Niemand muss in unserem Land hungern oder auf der Straße schlafen. Das war nicht immer so für alle. Und leider sehen wir das auch nicht immer so. Und wir sind leider viel zu oft viel zu unzufrieden. Und dafür möchten wir uns bei dir entschuldigen. Wir danken dir aber auch für unsere Familien und Freunde und für die Fähigkeiten und Talente, die du uns geschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir auf die Zukunft vertrauen können und dürfen, denn du bist immer bei uns. Vielen Dank, lieber Vater. Amen. Johnny, alles klar? Okay, gut. Ja, ich kann nur zum Abschluss noch euch animieren. Lest es mal gerne nach. Es gibt wirklich, leider funktionieren unsere Medien und Fernsehsender nur mit schlechten Nachrichten, weil die sich halt einfach besser verbreiten lassen wie gute Nachrichten. Und ich will die Welt jetzt auch nicht blauäugig und nur schönreden, aber es gibt so viele positive Geschichten und nicht nur die reichen Milliardäre, die sowas tun, auch viele kleine Geschichten, wo andere Menschen für andere einstehen. Und das macht einfach Mut, weil hier einfach Jesus, weil hier einfach Gott durch diese Menschen wirkt. Und wenn man mit diesen Menschen spricht oder wenn man einen kennt, es tut einem, man wird reicher durchs Geben wie durchs Nehmen. Das möchte ich euch wirklich nur animieren. Schaut euch das an. Nehmt nicht immer die Nachrichten auf, die demotivieren manchmal nur. Ja, aber es gibt noch ein paar Abkündigungen. Im Endeffekt finden alle unsere Programme, also Jugendprogramme wie die in Jungscharen am Samstag, Mädchenjungschar findet statt, auch die Kids-Treff am Freitagabend findet statt, am Donnerstag um 19.30 Uhr findet die Bibelstunde hier in der Kleinen Rheinstraße statt und am kommenden Sonntag findet auf jeden Fall auch zum ersten Advent, wenn ich es richtig im Kopf habe, um 18 Uhr auch hier der Sonntagstreff wieder statt, also herzliche Einladung dazu. Was auch neu ist, ist das euer Heft, Gemeinschaftsheft, Dezember, liegt hinten schon aus. Es liegt auch das vom November noch aus. Es ist ja aktuell auch noch aktuell, aber das Neue ist auch schon da. Ihr könnt gerne beide mitnehmen. Ja. Gut. An der Stelle, bevor wir jetzt zum Segen kommen, singen wir noch ein Lied im Roten Liederbuch 89, Unser Vater. 894. Habe ich eine 4 vergessen? Okay. Ja, wer kann, würde ich bitten, zum Segen aufzustehen. Jesu Mut beflügle unser Reden. Gottes Geist stärke unsere Gemeinschaft. Das Reich Gottes wachse mitten unter uns. Es segne und begleite uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen, euch allen, einen sicheren Nachhauseweg, eine gesegnete Nacht und einen gesegneten und guten Start in die neue Woche. Bleibt behütet.